Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
David Shore ist berühmt geworden, weil er gefeuert wurde. Er ist Datenanalyst aus New York. Im Zuge der Ausschreitungen nach dem Tod von George Floyd in den USA zitierte er auf Twitter eine Studie, wonach gewaltsame Proteste eher den Republikanern Stimmen bringen würden. Friedliche Demos wiederum würden eher den Demokraten helfen. Sein Tweet wurde von einigen nun so gelesen, als würde er der Black Lives Matter Bewegung den Gewaltverzicht empfehlen und dazu hätte er, sagen seine Kritiker, aber als Weißer kein Recht. Die Kritik auf Twitter war so groß, dass ihn sein Arbeitgeber also am Ende rauswarf. Cancel Culture lautet der Begriff für diesen Vorgang. Es gehe hier um nichts anderes als um das Recht auf freie Meinungsäußerung, sagt Jascha Munk. Der Politikwissenschaftler der Johns Hopkins Universität warnt, auch in Deutschland gibt es aktuell Beispiele für das gemeinschaftliche Verhindern von Meinungen. Beispielsweise in der harschen Kritik an den Kabarettisten Dieter Nuhr und der Kabarettistin Lisa Eckert. Munk will Cancel Culture beenden mit einem eigenen Online-Magazin. Herr Munk, wo verläuft denn für Sie die Grenze zwischen legitimer Kritik und einer tatsächlichen problematischen Zensur? Ab wann ist es Cancel Culture?
Genau, das ist sehr wichtig, denn ich wollte gerade in Ihrer Anmoderation fast schon reinreden. Harsche Kritik ist kein Problem. Ich habe kein Problem damit, dass Menschen einander klar und stark ausgedrückt kritisieren. Ich finde übrigens es in Deutschland ein bisschen seltsam, dass ich bestimmte Politiker nicht Arschloch nennen darf, ohne damit eventuell ihre Persönlichkeitssphäre zu verletzen und gerichtlich belangt zu werden. Ich habe keine Angst vor Kritik im Internet. Aber das, was wir mittlerweile oft in den USA sehen und zum Teil auch schon in Deutschland, geht eben über Kritik darüber hinaus. Und es gibt ein paar fundamentale Unterschiede. Wenn es zum Beispiel nicht darum geht zu sagen, diese Position ist schlecht oder unakzeptabel, du hast einen Fehler gemacht, sondern darum geht zu sagen, weil diese Person einmal das gesagt hat, solle sie jetzt nicht auftreten dürfen oder soll sie ausgeladen werden, soll ein Beitrag von ihr gelöscht werden. Das ist ein Unterschied. Wenn es nicht nur darum geht zu sagen, diese Person ist inakzeptabel, aber wenn zum Beispiel ein Theater sie auftreten lässt, dann müssen wir jetzt das Theater auch noch boykottieren. Oder wenn jemand sie verteidigt, dann muss das ja ein schlechter Mensch sein, denn nur ein schlechter Mensch würde diese Person verteidigen. Dann reden wir über etwas, was über Kritik hinausgeht. Wenn es nicht nur meine Meinung ist, sondern ein kollektiver Versuch, einen Boykott auszuüben oder jemanden Angst zu machen für seine Meinungsaussage, das ist nicht nur reine Kritik. Und so könnte ich noch ein paar andere weitere Punkte nennen.
Worin liegt denn der Unterschied zwischen diesem Phänomen in den USA und hier in Europa, in Deutschland?
3 Jahre. Vor 3 Jahren war das in den USA ein Randphänomen, wo es nur ein paar Beispiele vor allem auf sehr progressiven Campusen gab. Mittlerweile leben wir, wie Amerikaner momentan gerne sagen, alle auf dem Campus. Viele der Orthodoxien, viele der Tabus, die vor 3 oder 4 Jahren noch nur auf ein paar sehr progressiven Campusen galten, gelten mittlerweile in der New York Times, in größeren Universitäten, in Thinktanks, in großen Bereichen des öffentlichen Lebens.
Ist das der Grund, warum Sie eben das Magazin gegründet haben, Online-Magazin Persuasion? Soll sich das an Leute hierzulande richten oder in Europa richten, damit die schon mal merken, was passieren kann, wenn sie nicht aufpassen?
Also es ist zuerst einmal ein Magazin, das Artikel publiziert, die für alle interessant sind. Wir haben eine sehr große Leserschaft, die aus allen Teilen der USA und aus allen Teilen der Welt kommt, von Professoren bis zu Arbeitern. Zweitens ist es aber auch eine Gemeinschaft für Menschen, die zu unseren Online-Events kommen, zu unseren Online-Diskussionen, die das Gefühl haben, sie wollen sich für die Werte der freien Gesellschaft engagieren und andere Menschen kennenlernen, die diese Überzeugungen auch teilen.
Auf Ihrer Seite schreiben vor allem US-amerikanische AutorInnen. Beispielsweise habe ich gelesen über die These, dass der Kampf gegen Fettleibigkeit rassistische Wurzeln habe. Was steckt genau dahinter und wie wird die besprochen bei Ihnen?
Es wird oft eine große Vereinfachung geschoben. Das bedeutet, Menschen sagen, es gibt sexistische und rassistische Vorurteile gegen fettleibige Menschen. Es gibt ein Schönheitsideal, das Menschen dazu anhält, ungesund dünn zu sein. Und besonders, wenn Afroamerikaner fettleibig sind, dann leiden sie an Klischees darüber, dass sie vielleicht faul seien oder dass das ihre Schuld sei. Diese Klischees gibt es alle und sie sind alle ungerecht. Und gegen sie müssen wir ankommen. Aber davon wird dann der falsche Schluss gezogen, dass vielleicht mit Fettleibigkeit überhaupt kein Problem ist und dass die Wissenschaftler, die dies durch sehr vorsichtige Studien für ein Problem gezeigt haben, selber alle nur Vorurteile haben und rassistisch sind. Diese Vereinfachung wird immer wieder gemacht, auch von Professoren, die nicht Mediziner sind, auch in großen Zeitungen wie der New York Times. Und wie in diesem Artikel in Persuasion aufgezeigt wird, ist das für das Leben von fettleibigen Menschen in den USA letztlich sehr bedrohlich. Und dieser Artikel führt sehr klar darauf, dass dies genau die falsche Art ist, Rassismus zu bekämpfen. Zu sagen, oh, es ist rassistisch, über Fettleibigkeit zu reden, oder es ist rassistisch, bei einem schwarzen Patienten Fettleibigkeit zu diagnostizieren. Und deshalb sagen wir jetzt mal drüber nichts und behandeln diese Krankheit nicht. Das könnte letztlich dazu führen, dass mehr schwarze Amerikaner, die auch aufgrund von wirtschaftlicher Ungerechtigkeit zu größerer Zahl an Fettleibigkeit leiden, letztlich unnötig sterben.
Wie lässt sich denn dieser Kulturkampf Cancel Culture Ihrer Meinung nach beenden?
Was ich versuche zu tun und was hoffentlich einen Unterschied machen kann, ist sehr klar für Werte einzustehen. Ich engagiere mich gegen Sexismus und Rassismus. Ich versuche aufzuzeigen, wie eine Gesellschaft aussehen würde, die diese Probleme meistert. Und ich scheue aber auch nicht davor zurück, Menschen, die von sich behaupten, dass ihnen diese Werte wichtig seien, zu kritisieren, wenn ihre Ansichten, ihre Meinungen unwissenschaftlich sind, wenn sie diesen Zielen letztlich nur Schaden zufügen, wenn sie keine realistische Weise haben, eine Gesellschaft zu träumen, die besser ist als die heutige. Das bedeutet, es geht darum, ohne Scheu Kritik auszuüben an Menschen, die uns diesen Zielen nicht näher bringen. Aber es geht auch darum, und das ist mir und das ist Persuasion sehr wichtig, auf positive Weise zu formulieren, wie eine Gesellschaft aussehen würde, die mit unseren momentanen Problemen fertig wird.
Dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und den Link zum englischsprachigen Online-Magazin Persuasion finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Mehr zum Thema Cancel Culture und Meinungsfreiheit hören Sie auch in der aktuellen Folge von Lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Da verbinden wir diese Debatte mit Hegels Dialektik. Da finden Sie ein Gespräch zwischen dem Kabarettisten Florian Schröder und der Philosophin Dina Emunz ab jetzt in der DLF Audiothek.